Hallihallo zum RDL-Wochenrückblick, der Sendung auf Radio Dreieckland, in der wir jeden Freitag auf die politischen und gesellschaftlichen Themen blicken, die uns im Laufe dieser Woche hier bei Radio Dreieckland beschäftigt haben. Am Mikrofon sind David und eine weitere Person, meine Kollegin
Ari
von Radio Dreieckland. Herzlich willkommen beim RDL-Wochenrückblick.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank. Wir starten, Ari, mit einem Thema, was diese Woche aufkam. Die Rempartstraße soll autofrei werden. Gregor Mohlberg, das Gemeinderatsmitglied der Linken Liste, hat diese Woche bei uns im Interview gesagt, dass er glaubt, dass der Kurs auf eine autofreie Rempartstraße gesetzt sei. Es wird wohl erstmal eine Umgestaltung geben. Was hältst du davon, dass man die Rempartstraße, gehst du ab und zu in die Mensa oder hältst du dich da in der Ecke auf?
Also ich bin persönlich total Vertreterin von einer autofreien Innenstadt und für mich wäre so die Rempartstraße autofrei zu machen so ein erster Schritt dafür. Mhm. Und ja, ich gehe auf jeden Fall öfter in die Mensa. Ich studiere ja auch und genau, der Hintergrund da ist ja auch, dass man, dass da oft ja Unfälle passieren oder so ein sehr großes Verkehrsaufkommen auch ist und es dann auch einfach zugänglicher wird für eben Radfahrende und Fußgängerinnen.
Ja, ich selber nehme das wahr, so in der Mittagszeit gerade, so wenn ganz viel Betrieb ist, ist das schon sehr grenzwertig, obwohl ich gestern auch eine Szene beobachtet habe, dann war eine ältere Frau an einem Steuer eines älteren BMWs und man merkte, dass sie Probleme hat, irgendwie so den Gang reinzukommen. Sie musste irgendwie auf der Rempartstraße wenden. Es könnte sein, irgendwie da saß ein Mann, auch älteren Semesters, auf dem Beifahrersitz. Und es schien so, okay, vielleicht kann der Mann nicht mehr fahren oder irgendwie so und seine Frau muss jetzt. Und sie hat dann da gewendet und es war, blockierte natürlich dann mit dem großen BMW da die Dings und hat dann natürlich böse Blicke geerntet von einem Fahrradfahrer. Da habe ich auch gedacht, ja, ist natürlich nicht so schön, aber jetzt der armen Frau, die sich dann auch noch bedankt hat, hat sie dann nur böse Blicke bekommen.
Ja klar, also total, so ich will der Frau da auf gar keinen Fall irgendwas vorwerfen. Das ist einfach so, die Innenstädte sind einfach oft nicht auf, also ist jetzt auch ein grundsätzliches Thema, sind oft eben nicht auf Autoverkehr ausgelegt worden ursprünglich. Und und an sich so, es muss halt einfach andere Lösungen dafür geben. Ich weiß jetzt nicht, wo die Frau da hingefahren ist. Und ja, es ist natürlich total blöd, wenn sich Leute gegenseitig einfach fertig machen menschliches Fehlverhalten.
Genau,
und Radfahrende sind besonders in Freiburg auch oft total aggressiv so. Und genau, das liegt aber natürlich nicht daran, dass sie Radfahrende sind.
Ja, genau, aber darauf wollte ich hinaus, ne? Dass vielleicht, ich würde auch sagen, eine autofreie Innenstadt und eine autofreie Rempartstraße jetzt konkret werden, eine super Idee. Aber irgendwie so ein bisschen Freundlichkeit zu wahren gegenüber AutofahrerInnen ist auch manchmal eine gute Sache, finde ich. Also nehme ich so wahr, obwohl ich auch noch Fahrradfahrer bin und auch mal Autofahrer böse anschaue.
Ja, total. Also genau, so viel Aggressivität hilft einem da auch nicht weiter, natürlich.
Wir wollen auf den 8. März gucken, der uns am vergangenen Samstag auch hier in Freiburg beschäftigt hat. Aber du, Ari, warst gar nicht in der Stadt, sondern du hast den 8. März auf einer Hochzeit gefeiert, hast du mir erzählt im Vorfeld. Erzähl mal.
Ja, genau. Also es war tatsächlich eine sehr spontan organisierte Hochzeit. Ich habe davon etwa 10 Tage vorher erfahren. Und
das ist ja heute schon was, ne? So eine Hochzeit.
Ja. Ja, genau. Und hatte eigentlich natürlich vor, auf eine Demo in Freiburg zu gehen. War dann in der Nähe von Bamberg und habe da aber tatsächlich mit einer befreundeten Person dann einen Impulsvortrag zum Feminismus grundsätzlich so gehalten.
Vor der versammelten Hochzeitsgesellschaft.
Ja, genau. Also es war keine sehr große Hochzeit, kann man sich bei einer spontanen Hochzeit wahrscheinlich auch denken.
Ja.
So um die 30 Menschen. Aber genau, trotzdem fanden wir es sehr wichtig, das nochmal anzubringen, wenn wir schon davon abgehalten werden, auf eine Demo zu gehen.
Ich hatte mir so eine geladene Hochzeitsgesellschaft vorgestellt, als du das erzählt hattest, wo dann irgendwie alle an fein gedeckten Tischen sitzen und über diesen Hochzeiten, die immer dann auch total durchchoreografiert sind oder auch normalerweise ja von langer Hand Monate oder jahrelang geplant werden, aber so war es wohl nicht, oder?
Nee, zum Glück nicht. Also es war auch tatsächlich so, dass es war eine Hochzeit zwischen einem Mann und einer Frau. Und genau, es hat tatsächlich der Mann den Namen von der Frau auch angenommen. Mhm. Also so, dass vielleicht so das feministischste, auch wie sehr man das als feministisch sehen kann, aber es war immerhin so ein bisschen so ein Umdrehen der Geschlechterklischees. Wir haben dann so im Standesamt auch erfahren, dass so vor dem Gesetz der Mann als Person 1 und die Frau als Person 2 zählt, was ein bisschen lustig ist.
Oh, ja.
Ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn gleichgeschlechtliche Menschen heiraten.
Oh, wer dann Person 1 oder 2 ist, okay, ja. Genau. Ja. Ja, gut, dass die Namensgebung und Standesamt und so, das sind wir schon so, da sind wir eher so im bürgerlichen Feminismus vielleicht. Mhm. Im queerfeministischen Spektrum gab es in Deutschland und auch in Freiburg gab es ganz viele Veranstaltungen und was so den Bereich Mobilisierung angeht, also jetzt nicht über die ganzen Workshops zu sprechen oder sonstigen Infoveranstaltungen oder Vorlesungen, whatever. Wenn wir nämlich auf die Mobilisierung gucken, auf die Demos, auf die Kundgebung, gab es auch in Freiburg zwei Initiativen. Das 8. März-Bündnis oder F-Streik, das ist das Bündnis, das in den letzten Jahren eigentlich immer die großen Demos hier in Freiburg organisiert hat, auf der einen Seite, und dann auf der anderen Seite die feministische Aktion 8. März. Das 8. März-Bündnis hat wie immer eine Demo organisiert, die dann hier in Freiburg am Tanzbrunnen losgegangen ist, wo wir wieder an der Rempartstraße wären. Und da war dann das Aufstellen und gleichzeitig eigentlich oder fast gleichzeitig hat dann auf dem Platz der alten Synagoge eine Kundgebung, eine stundenlange Kundgebung auch mit DJs und so weiter stattgefunden von der feministischen Aktion 8. März. Was hast du davon gehört, auch im Vorfeld? Da wurde ja auch viel diskutiert hier in Freiburg.
Ja, genau. Also ich habe vor allem eben mitbekommen, dass eben dieses 8. März-Bündnis sind die so immer quasi diese Demos organisieren, während dieser feministische Aktion 8. März sich letztes Jahr eben gegründet hat. Da gab es ja im Vorfeld auch Interviews vom Radio Dreieckland dazu. Und genau, ich habe vor allem mitbekommen, also was ich Positives mitbekommen habe, ist, dass diese beiden Gruppen wirklich so auch im Nachhinein oder auch währenddessen versucht haben, miteinander zu kommunizieren, versucht haben, sich nicht irgendwie so als so feindlich zu sehen. Aber sonst ist natürlich schon, ja, wirklich. Ja, ich persönlich nehme es so als sehr traurig wahr, dass sich eben die feministische Szene da so spaltet, weil genau, was ja auch sehr viel passiert. Genau, und ich hoffe aber auf jeden Fall vor allem, dass im Nachhinein da irgendwie nochmal Mediation stattfinden kann. Das wurde ja auch angeboten.
Ja, genau. Also wir konnten hier bei uns im Radio Dreieckland in den entsprechenden Sendungen und den Interviews mit den jeweiligen VeranstalterInnen hören, dass es eigentlich eine Mediation geben soll. Aber ich würde, bevor wir da nochmal noch drauf kommen, würde ich mal kurz auf die Unterschiede kommen wollen oder warum oder der Grund oder die Gründe, warum es eigentlich, ich würde nicht sagen Abspaltung, aber warum es zu zwei parallelen Veranstaltungen gekommen ist. Und da habe ich einen Schnipsel mitgebracht, den ich mal kurz einspielen will. Das ist ein Ausschnitt aus einer Rede von der feministischen Aktion 8. März, die also die Kundgebung am Platz der alten Synagoge abgehalten hat.
Bei allen bestehenden Kämpfen zusammen mit diesen patriarchalen Rollbacks ist es umso fataler, dass wir innerhalb feministischer Bündnisse Entsolidarisierungen erleben. Mit dem hart erkämpften Konsens, dass Betroffenen von sexualisierter Gewalt geglaubt wird, wurde auch in feministischen Kontexten spätestens mit dem 7. Oktober 2023 gebrochen. Die sexualisierte Gewalt, die Hamas an diesem Tag an jüdischen und auch nichtjüdischen Flinter verübte, wurde und wird teilweise auch in feministischen Kreisen relativiert, totgeschwiegen oder sogar als Akt des Widerstands verklärt. Solidarität mit den Betroffenen sucht Mensch oft vergeblich. Diesen neuen Normalzustand dürfen wir nicht hinnehmen. Feministische Solidarität muss universell sein.
Ja, und da hören wir es schon in diesem Ausschnitt aus einer kurzen Rede vom Platz der alten Synagoge. Stein des Anstoßes war der 7. Oktober und die Wahrnehmung von einigen Aktivistis, dass eben diese Universalität der Solidarität mit Opfern von patriarchaler Gewalt ihrer Ansicht nach in einigen anderen Gruppen nicht so berücksichtigt wird, insbesondere eben im Kontext des 7. Oktobers. Wie nimmst du diese Diskussion wahr?
Genau, also ich muss erstmal zugeben, dass ich gerade so nach dem 7. Oktober mir das überhaupt nicht so klar war, dass gerade der Antisemitismus in, ja, auch in Deutschland total steigt und sich oft jüdische Menschen nicht mehr trauen, sich halt offen jüdisch zu zeigen. Und genau, ich glaube, dass einfach, also teils schwer das so jetzt so zu bewerten, ich glaube, dass einfach dadurch, dass eben danach, nach dem 7. Oktober, halt so die Gewalt des israelischen Militärs so krass war, ist es halt total, also wurden halt so die Leiden von den israelischen Geiseln, die da genommen wurden, halt total untergraben. Mhm. Und scheinbar ist es letztes Jahr bei dem 8. März einfach total ignoriert worden. Und genau, habe dann natürlich total Mitleid mit den Betroffenen.
Mhm. Ja, also das ist aus. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, so als weißer Cis-Mann da groß irgendwie eine starke Meinung zu haben, aber mir erschließt sich auf jeden Fall dieser Ansatz, dass man sagt, okay, Kritik an patriarchaler Gewalt und Solidarität mit Flinterpersonen weltweit muss irgendwie ein Grundkonsens sein, und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es auch schwierig. Und es gab dann, was hat es in der Praxis bedeutet? Ich selber war so am Platz der Alten Synagoge letzten Samstag, und das war dann, dass sich eben die Demo hinten am Tanzbrunnen aufgestellt hat. Ist dann auch relativ lange gedauert, bis sie losgegangen ist. Und ja, die zog dann am Platz der Alten Synagoge eigentlich an der Kundgebung vorbei. Die Polizei hatte relativ viele auch dann tatsächlich Polizeiwagen oder Wannen aufgestellt, um irgendwie die Straße vom Platz zu trennen, weil es angeblich wohl Hinweise gab, dass es zu Übergriffen kommt. Aber das war natürlich auch überhaupt nicht der Fall. Das lief alles relativ easy ab, was dann aber danach passiert ist. Also kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall war es schon, du hast es eben schon angedeutet, es ist natürlich nicht begrüßenswert, dass es zu so einer, ja, zu so einer Spaltung kommt. Es gab ja auch von Seiten des 8. März-Bündnisses auch ein bisschen die Kritik, dass die feministische Aktion 8. März dann mit einer relativ schnellen Anmeldung der Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge quasi diesen Ort so als Treffpunkt oder als Aufstellungsort für die Demo im Prinzip weggenommen hat und so blockiert hat im Prinzip. Das hat, glaube ich, so auch für ein bisschen böses Blut gesorgt. Aber gleichzeitig, wie du es eben ansprichst, ist es ja auch eigentlich wichtig, dass es eine Solidarität und eine Zusammenarbeit gibt, gerade im aktuellen Kontext, im rechten Backlash, in ja, Politiken, in Praxis weltweit, die irgendwie die Integrität von Flinterpersonen in Frage stellen oder angreifen. Deswegen, wie siehst du das?
Naja, es wäre natürlich irgendwie wünschenswerter gewesen, dass einfach alle quasi so zusammenarbeiten. Und genau, ich kann so aus diesen Interviews, die das Radio Dreieckland geführt hat, kann ich einfach auf jeden Fall so beide Ansichten irgendwie so total verstehen, so, dass sich einmal das eine Bündnis vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, während das andere Bündnis, also die jetzt am Platz der Alten Synagoge waren, einfach sich nicht gehört gefühlt haben und genau, und das dann quasi nicht vereinbaren konnten. Und genau, dazu möchte ich auch nochmal sagen, so, dass gerade also von patriarchaler Gewalt sind ja nicht nur Flinterpersonen betroffen, sondern eben auch Cis-Männer oft. Genau, und ich will da vielleicht auch nochmal so auf diese Binarität eingehen, dass mittlerweile oft einfach so, so das zu einer Binarität zwischen Flinterpersonen und Cis-Männer kommt. Und das ist halt einfach auch damit nicht getan, dass eben dann statt von Frauen und Männern von Flinters und Cis-Männern gesprochen wird, weil oft so zum Beispiel, es gibt ja auch Trans-Männer, die ein sehr gutes Passing haben und eben dann oft als Cis-Männer wahrgenommen werden und dann quasi nicht mehr, von vielen Leuten nicht mehr als Flinters betrachtet werden. Und genau, ich glaube, das ist dann auch, so war jetzt mir in den Reden oft zu binär, auch wenn ich das oft voll verstehen kann, dass man da so binär, oft zu Binaritäten neigt. Es wäre trotzdem cool, dann irgendwie so nochmal so eigens auf so die Diskriminierung von eben anderen Tina-Personen, also trans, inter, nicht binär und Agender-Menschen einzugehen, die jetzt nicht unter den Begriff Frauen fallen.
Guter Punkt. Finde ich auch sehr interessant, dass du den machst. Würde dann jetzt einen kurzen Moment dagegen argumentieren, dass, also ich würde nicht widersprechen, dass auch Cis-Personen von patriarchaler Gewalt betroffen sind und darunter leiden. Aber ich glaube, das Ausmaß, je nachdem, ist natürlich, also das Ausmaß der Gewalt, der strukturellen Gewalt oder der physischen Gewalt ist natürlich deutlich geringer als gegenüber Flinterpersonen, also im Grad der Schwere. Aber finde ich einen guten Punkt, den du da machst.
Ja, voll. Also da gebe ich dir auch total, total recht. Genau, ich wollte vor allem den Punkt machen, dass von Flinterpersonen so jeder einzelne dieser Buchstaben auch von unterschiedlicher Ausmaß und unterschiedlichen Mitteln der patriarchalen Gewalt betroffen sind. Aber das stimmt natürlich so. Ich will einfach nur so sagen, so dass das Patriarchat einfach, dass Männer nicht das Patriarchat sind. So.
Ja. Ja, nee, finde ich einen absolut validen Punkt. Ich würde nochmal, wenn wir dann über patriarchale Gewalt sprechen, nochmal einen Fall aufgreifen, der uns auch diese Woche hier bei Radio Dreieckland beschäftigt hat. Und zwar ganz konkret. Kurz zuvor jetzt eine kleine Triggerwarnung, weil hier geht es jetzt einige Sekunden um harte Gewalt, um Mord. Es geht nämlich um den Femizidprozess. Es gab ein Gewaltverbrechen in einem Ort in der Nähe von Emmendingen, also nicht weit hier von Freiburg weg. Da wurde vergangenen Sommer eine Frau tot in ihrer Badewanne gefunden. Und noch bevor die Polizei eintraf, waren Notfall- und Rettungssanitäter vor Ort. Aber sie konnten dann dieser Person mit dem Namen Nadine nicht mehr helfen. Und unser Kollege Thomas, der diesen Fall journalistisch begleitet hat und auch beim Prozessauftakt in dieser Woche war, hat eben davon berichtet und auch dann teils sehr detailliert geschildert, was dann im Gericht irgendwie dargelegt wurde, wie diese Person Nadine von ihrem vermeintlichen Lebensgefährten dann traktiert wurde und schließlich dann zu Tode gekommen ist. Genau für solche Fälle oder also für die Solidarität mit solchen Menschen oder Aufmerksamkeit auf solche Fälle zu richten, braucht es auch eben starke Bündnisse, wo wir wieder beim Thema wären, oder?
Ja, total. Also es ist ja immer noch so, dass Femizide oft so als Beziehungsdramen eben abgetan werden und quasi der Unterschied ist ja, wenn eben das ein Femizid oft als Totschlag eben vor Gericht behandelt wird und es gibt quasi eine geringere Strafe als Mord geben würde. Und Nadine, die da quasi ermordet wurde, schien auch eine sehr starke Frau quasi gewesen zu sein und eine Freundin beschrieb sie auch als wirkliche Feministin. Also es ist ja richtig oft so, dass einfach vorher überhaupt keine Zeichen an partnerschaftlicher Gewalt sind und es dann quasi so einfach so passiert.
Ja, fand ich auch sehr eindrücklich, die Töne, die unser Kollege Thomas da gesammelt hat. Er hat dann zum Kontext, kann man sich auch auf rdl.de nochmal anhören, die KollegInnen und FreundInnen von der ermordeten Person Nadine ausführlich interviewt. Und das fand ich auch sehr beeindruckend, wie sie sich dann über ihre Freundin geäußert haben. Genau, und das ist der Punkt. Femizid ist nach wie vor kein eigener Straftatbestand im deutschen Rechtssystem und wie du auch schon sagst, der Angeklagte, er ist nur angeklagt wegen Totschlags. Das heißt, das Opfer, nochmal kurz zum Unterschied, das Opfer wird absichtlich getötet, aber nicht aus Mord, Lust, Heimtücke oder anderen verwerflichen Motiven, wie das im Juristendeutsch heißt. Wo natürlich dann auch schon mal ein Ansatzpunkt wäre zu sagen, okay, wir müssen in einer feministischen Bewegung, in einer antipatriarchalen Bewegung, beispielsweise auf der Ebene der Justiz darauf hinwirken, dass Femizid ein eigener Straftatbestand im Gesetzbuch wird.
Also hast du total recht. Ich glaube, andere Länder sind da auch schon weiter, als jetzt das im deutschen Gesetz so der Fall ist. Und oft, es fängt ja eben bei diesen ganz kleinen, quasi frauenfeindlichen Sachen an, wie dass quasi Witze gemacht werden und das geht dann über zu eben zu einer Machtausübung. Und ich glaube, dass eigentlich fast jede Person oder fast jede Person, die eben von dem Patriarchat so betroffen ist, schon solche Erfahrungen, also jetzt nicht so krasse Erfahrungen natürlich, aber wirklich so krasse Erfahrungen von eben Frauenfeindlichkeit gemacht hat und dass so das Ausmaß eigentlich gar nicht wirklich gut studiert ist.
Hier sind wir wieder beim RTL-Wochenrückblick mit Ari und David an diesem 14. März 2025. Ja, und wir haben gerade, als wir über den 8. März gesprochen haben, auch schon über das Patriarchat im Allgemeinen gesprochen. Du hast mir dieser Tage erzählt, du kommst ja ein bisschen vor wie in einem Film. Und ich glaube, du meinst unter anderem eben diesen faschistischen Overtake in den USA, der sich dann auf der Ebene der Ideologie dann auch darin äußert, dass Donald Trump, ich glaube in einem Präsidialdekret, dann bestimmte Wörter verboten hat, also dass die in offiziellen Dokumenten benutzt werden. Es geht um Wörter wie Gender, LGBTQ, glaube ich. Erzähl mir von deinem Film, den du so fährst, ja. In dem du dich gerade glaubst.
Ja, also es geht ja eigentlich tatsächlich nicht nur um die USA. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir jetzt nur auf die USA schauen würden und sagen würden so, boah, das ist ein totaler Rechtsrutsch, der da stattfindet, sondern eben auch in Europa oder spezifisch auch hier in Deutschland. Genau, und so die Wörter, die jetzt eben quasi eingeschränkt wurden, sind ja nicht nur so Wörter wie Gender, sondern auch sowas wie Women, also Frau, Rassismus, BIPOC, also Black Indigenous People of Color, oder sowas wie Climate Crisis, was ja einfach so ganz, so Wörter sind, die jetzt nicht besonders, also nicht durch andere Begriffe auch ausgedrückt werden könnten. Also gerade so ein Wort wie Frau ist halt einfach ein, ein ganz normales Wort. Oder auch bei LGBTQAI+ wurde einfach nur LGB, also Lesbian, Gay, Bisexual, behalten. Also das ist noch, gibt es noch, aber einfach die Existenz von Transmenschen wird einfach komplett geleugnet. Und das spricht ja einfach so total gegen die Wissenschaft. Und es ist ja total erschreckend, dass wir halt jetzt in fast überall einfach Menschen sehr, sehr viel zu sagen haben, die einfach die Wissenschaft leugnen, wie natürlich auch halt die AfD in Deutschland. Also so vor 10 Jahren, wer hätte da gedacht, dass die AfD mal bei 20% ist. Und genau, es liegt natürlich daran, dass einfach in Krisen einfache Lösungen gebraucht werden. Also natürlich nicht nur daran, aber es ist so, finde ich so eine der besten Erklärungen, und die AfD bietet einfach einfache Lösungen, und genau, eine Lösung davon ist eben auch Antifeminismus.
Antifeminismus ist dann auch ein ganz zentraler Bestandteil vom Rechten oder vom autoritären Denken, und wir hatten hier im Programm auch ein Interview mit der Forscherin Rebecca Blum, der Soziologin, ich glaube, die hier auch hier in Freiburg arbeitet, und die hat auch nochmal hervorgehoben, dass also auf der ideologischen Ebene ist es, dass das Patriarchat durch diesen Antifeminismus abgesichert wird. Es ist also nicht so, dass Antifeminismus entsteht als Reaktion auf Feminismus, sondern das Patriarchat schon vorher, also das ist eine Grundierung eigentlich der menschlichen Vergesellschaftung und noch zumindest auch in einer modernen Gesellschaft ist. Das heißt also irgendwie, Abtreibungen wurden auch schon vorher kriminalisiert. Ja, das ist jetzt nicht so, dass das was Neues ist oder erst entstanden ist, weil eben bestimmte Personengruppen, die sich unterschiedlich geschlechtlich identifizieren, irgendwie ihre Rechte einfordern oder auch irgendwie eine Sprechposition in der Gesellschaft reklamieren für sich. Wie siehst du Antifeminismus wie erlebst du Antifeminismus in deinem Alltag?
Also zugegebenermaßen lebe ich einfach auch in einem Umfeld, in dem einfach sehr viele Menschen feministisch sind. Und genau deswegen erlebe ich es vor allem halt so online über Social Media. Genau, und im Alltag, naja, es ist halt schon, also passiert häufig, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die sich nicht so viel mit Feminismus auseinandersetzen, dass die Leute einfach so denken so, hey, Feminismus bedeutet Stärkung von Frauen. Und das ist ja einfach so dieses, was vielleicht ein bisschen diesen neoliberalen weißen Feminismus ausmacht. Und genau, und was natürlich auf gar keinen Fall dann dieser richtige intersektionale Feminismus ist, weil neoliberaler Feminismus bedeutet ja eigentlich auch vor allem Machtausübung durch Frauen, dass eben Frauen mit Teil des Patriarchats werden, während Intersektionalität eben alle Menschen mit einschließt, also vor allem auch eben halt alle Flintermenschen, dann von Rassismus betroffene Menschen und von anderen Diskriminierungsformen betroffenen Menschen, also Menschen mit Behinderung und sowas, die sollten halt da eigentlich alle mit eingeschlossen werden. Mhm. Und genau, zum Beispiel passiert mir das öfter so in Unterhaltungen, dass Leute mich dann so fragen, so ja, also du rasierst ja deine Beinhaare nicht, aber deine Achselhaare schon, es ist ja dann eigentlich gar nicht so feministisch. Also das wurde ich schon mal gefragt. Wow. Und es ist halt einfach gar kein Verständnis da, was eigentlich FeministInnen ausmachen. Oder eben auch nach einer ganz langen Unterhaltung hatte ich das letztens, wo ich ganz lang versucht habe zu erklären, hey, dass genau Feminismus alle Geschlechter mit einschließt und keine Ahnung, wo ich auch so von mir persönlich erzählt habe, dass ich zum Beispiel immer dachte so, hey, ich kann nicht gut Fußball spielen und darf nicht Fußball spielen, weil ich eben sehr stark, oder nicht sehr stark, aber ich habe mich sehr als Mädchen einfach gefühlt und wollte aber eigentlich kein Mädchen sein. Und dann haben Menschen das einfach falsch verstanden und dachten, dass ich mich eben als Transperson fühle und das stimmt, also dass ich eine Transperson bin und das stimmt einfach gar nicht.
Aber du hebst so ein bisschen auf so ein sehr kategorisiertes Denken ab, ne? Also wenn du jetzt nochmal auf dieses ja. Beinhaare, Achselhaare rasieren, ja. Ne? Das ist dann irgendwie so, oh, rasiert keine Beinhaare, wahrscheinlich keine weiblich gelesene Person, aber dann die Achselhaare. Also das zeugt ja schon von einem sehr komplexitätsreduziertem Denken eigentlich, oder?
Ja, total. Also genau, weil es eben, ich glaube, weil es eben so vor allem von Menschen kommt, die sich halt noch nie so darüber Gedanken machen mussten, weil sie halt nicht davon betroffen fühlen. Und genau, und es sind eben auch oft Cis-Frauen, die sich eben nicht so davon betroffen fühlen. Mhm. Und ja, genau, oder also letztens wurde ich auch gefragt, dass es ja, also wurde mir auch dann so gesagt, so ja, dass es ja eigentlich besser wäre, wenn man starke Frauen sieht und was ja auch, also genau, und dass das ja viel besser ist, als sich die ganze Zeit zu beschweren. Und das ist ja was ja ständig, also es wird ja wieder, also so ständig argumentativ quasi zurückgewiesen, also wird eben einfach quasi gezeigt, warum das nicht die Lösung ist oder warum das ja eigentlich die ganze Zeit passiert. Es gibt unfassbar viele starke, als Frauen sich identifizierende Menschen, die halt oft nicht gesehen werden und warum es halt einfach ein systemisches Problem ist.
Interessant, dass du das sagst mit den starken Frauen, aber das ist in meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen so ein sehr bürgerlicher Feminismus, ja. Der dann eben sagt, okay, Frauen müssen stark sein oder können stark sein, aber einerseits ist es nicht intersektional und auf der anderen Seite ist es dann auch wieder in diesem binären Denken im Sinne von stark und schwach und ja. Dass irgendwie stark irgendwie was Wünschenswertes ist und schwach eigentlich nicht. Ja, also das finde ich irgendwie sehr problematisch, dieses Denken im bürgerlichen Feminismus der starken Frauen und so.
Ja, voll. Und ich glaube, ich würde es auch nicht mal so als bürgerlichen Feminismus bezeichnen, sondern es ist halt einfach nicht kein feministisches Denken, weil es dann wieder von quasi sich als Frauen identifizierenden Menschen verlangt, sich wie ein Mann zu verhalten. Und das ist ja das Patriarchat verlangt ja eben diese Binarität und genau damit ist es, das ist ja keine Lösung, sondern eine Lösung wäre einfach, dass sich alle Menschen gegenüber solidarisch verhalten und dass alle Menschen sich, also es wichtig finden, sich um ihren Nächsten zu kümmern. Okay, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, es klingt jetzt so ein bisschen nach der Ethik von Jesus, aber genau, es ist halt, also jetzt so sehr utopisch ausgedrückt von mir und genau, irgendwie ja, ich finde es manchmal wirklich dann schwierig, mit Menschen so eindrücklich zu sprechen, die halt sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, aber ich fühle mich immer sicherer darin. Genau, ja.
Du, die andere Seite dieses Frauenbildes in der postmodernen Gesellschaft, muss man ja fast sagen, ist diese Sache der Tradwives, also Frauen, die sich bewusst irgendwie für eine traditionelle Geschlechterrolle eben entscheiden und sich so an diesen Hausfrauenidealen der 1950er Jahre so ein bisschen orientieren. Und das gibt es dann auch irgendwie online, dass diese Tradwives sich irgendwie dann zeigen, wie sie den Haushalt machen, ihre Kinder erziehen und dafür sorgen, irgendwie die ganze Care-Arbeit machen, aber diese Care-Arbeit eigentlich positiv affirmieren. Ja, folgst du solchen? Hast du so, ich kenne Tradwives eigentlich ehrlich gesagt nur aus der Berichterstattung über sie, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Kennst du sowas?
Leider schon. Also tatsächlich seit ein paar Monaten bekomme ich immer wieder auch so rechten Content auf mein Instagram-Profil und auch auf YouTube. Und genau, es sind halt eben oft, wird eben so eine perfekte traditionelle Familie dargestellt mit eben einem Mann, einer Frau und dann Kindern, die eben auch quasi dann die biologischen Kinder sind. Genau, und die Frau ist da quasi auch die aktive Person, die eben aktiv so sagt, so hey, Feministinnen werfen mir vor, dass ich unterdrückt werde, aber sieht so Unterdrückung aus. Und ja, mir macht das einfach total Sorgen, weil niemals, also so Feminismus bedeutet ja einfach, dass, also eigentlich so ganz runtergebrochen, dass alle Menschen eben das machen können, was sie möchten, ohne dabei andere Menschen zu schaden. Und wenn eine Person sich aktiv dafür entscheidet, zu Hause zu sein und sich um Kinder zu kümmern, ist das total, also das sagt okay. Da keine Person was dagegen. Wichtig ist einfach nur, dass sie ihre Lebensweise halt nicht anderen Menschen aufdrückt. Und ja, okay, das
ja, ist. Ja, und als InfluencerInnen dann eben auch irgendwie das als Ideologie verbreiten, oder?
Ja, genau. Also eben, du sagst es mit dem InfluencerInnen-Dasein, das ist ja eigentlich auch was total Selbstbestimmtes, was ja auch nur durch die feministischen Bewegungen in der Vergangenheit jetzt möglich ist. Also Frauen, die dürfen, oder Tradwives, Frauen, die dürften das ja gar nicht ohne die feministischen Bewegungen. Und ich glaube, dass das einfach ein totales Unverständnis von Feminismus ist. Und genau, mir macht das auch halt einfach genau deshalb Sorge, weil sie sich halt quasi, also sie bekommen dafür natürlich total viel Aufmerksamkeit und auch positive und natürlich auch negative Aufmerksamkeit. Genau, aber es passiert leider viel zu häufig, dass sich eben einfach dann Frauen vor die armen Männer werfen und sie quasi schützen müssen vor den bösen FeministInnen. Aha. Und genau, das ist was ich tatsächlich nicht so wirklich verstehe. Ja, oder ich kann es schon nachvollziehen, aber mal, also emotional finde ich es schwer, da dem nachzugehen. So.
Die Abgründe von Influencerinnen und Tradwives auf Instagram war unser Thema hier im RDL Wochenrückblick. Wir bleiben ein wenig bei Instagram und dessen Abgründen und sprechen nachher noch über Philipp Amthor. Finna mit Staying Soft im RDL-Wochenrückblick. Zu Gast ist die RDL-Kollegin Ari hier am 14. März 2025. Ja, Philipp Amthor, der mecklenburg-vorpommerische Bundestagsabgeordnete der CDU, hat diese Woche ein Video gemacht auf Instagram. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeschaut, aber es ging wohl darum, dass im Konrad-Adenauer-Haus ganz viele Tassen aufgelaufen waren. Es gab ja einen Aufruf, der CDU Tassen zu schicken, weil Friedrich Merz, der wohl baldige Bundeskanzler, gesagt hatte, er würde jetzt nur noch Politik für Leute machen, die noch alle Tassen im Schrank hätten. Und dann haben eben im sozialen Netzwerken Leute dazu aufgerufen, der CDU mal ein paar Tassen zu schicken. Anlass war unter anderem auch die kleine Anfrage der CSU-Fraktion an den noch aktuellen Bundestag zu der Aktivität von NGOs in Deutschland. Und in dieser Anfrage ging es eben darum oder wurde eben deutlich, dass man in Zweifel zog, dass diese NGOs, die staatliche Unterstützung oder staatliche Gelder für ihre Arbeit erhalten, ob die denn überhaupt sich politisch engagieren dürfen oder politisch äußern dürfen. Hintergrund war für die CDU wohl, dass es der CDU böse aufgestoßen ist oder schlecht aufgestoßen ist, dass es nach der Aktion von Friedrich Merz die AfD in Bundestagsentscheidungen mit einzubeziehen zur Migration. Viele Proteste deutschlandweit gab und das kurz wenige Tage vor der Bundestagswahl. Ari, ihr habt diese Woche im Radio Dreieckland einige NGOs befragt. Ich glaube, den BUND, ATTAC, Omas gegen Rechts. Was haben die euch erzählt? Wie haben die auf die kleine Anfrage der CDU reagiert?
Ja, es waren eben drei Menschen aus Freiburg von den Ortsgruppen und die waren alle total entsetzt natürlich. Also gerade zum Beispiel die Person vom BUND meinte, genau, sie hätte fast Schnappatmung bekommen, einfach weil sie es einfach so unfassbar findet, dass jetzt in so Zeiten, in denen eigentlich man sich eben um die Natur kümmern müsste, macht ja auch der BUND dann quasi so ein eben Angriff auf die Demokratie stattfindet, genau, hat eben auch dann nochmal klargemacht, so hey, der BUND macht ehrenamtlich ganz viele Sachen, die wofür eigentlich die Regierung zuständig wäre, wofür die Regierung keine Zeit hat und genau, und jetzt wird er so kritisiert oder quasi auseinandergenommen werden durch diese kleine Anfrage. Genau, die Person von ATTAC war auch einfach, hat es auch nochmal so ein bisschen tiefer gegangen, hat eben auch nochmal so Referenzen in die USA quasi gezogen, dass eben wirklich auch teilweise so mit diesem Rechtsrutsch zusammenhängt. Mhm. Und genau, der war tatsächlich nicht so verwundert, weil einfach diese Rede von Friedrich Merz mit dem nicht mehr alle Tassen im Schrank so sehr eindrücklich war. Und
ja, finde ich einen guten, das finde ich einen guten Punkt. Also man kann ja vielleicht argumentieren, ja gut, es ist ja nur eine kleine Anfrage im Bundestag. Es ist ja ein sehr kleines, aber manchmal auch sehr wirksames Mittel, um irgendwie auch Öffentlichkeit für bestimmte Dinge zu schaffen. Es ist aber ja noch keine Policy in dem Sinne, also noch keine ausführende Politik. Aber es ist auch, glaube ich, deswegen so auf Ablehnung gestoßen, weil es eben auch so ein Zeichen dafür ist, ne? Die Räume werden enger und es ist eben nicht nur in den USA oder in anderen autoritär regierten Ländern so, sondern diese Verengung findet peu à peu und ganz im Kleinen auch in Deutschland statt. Die Bundesregierung hat ja dann mittlerweile auch auf diese kleine Anfrage geantwortet, hat nochmal betont die Bedeutung des zivilgesellschaftlichen Engagements und auch nochmal gesagt, dass gemeinnützige Gruppen sich durchaus politisch äußern dürfen, solange dies vereinzelt geschieht und dass die Regierung auch nicht verpflichtet ist, diese Informationen über die Organisation zu sammeln oder aufzubereiten. Vor allem, ich kann mich erinnern, dass das dann hieß, ja gut, dann hättet ihr auch einfach mal googeln können, weil das ist ja transparent, wie viele Gelder welche Organisation bekommt. Als Reaktion dann auf die Antwort der Bundesregierung sagte dann beispielsweise die Amadeo Antonio Stiftung, das sei eine sehr eindeutige Antwort, hat das gelobt und Compact, auch eine der Organisationen oder NGOs, die dann im Fokus standen, sprach von einer Klatsche und Nachhilfe in Demokratie für die Union. Was lernen wir aus dieser Episode, Ari?
Aus der gesamten Episode? Oder?
Ja, aus der Episode genau. Kleine Anfrage und zivilgesellschaftliches Engagement von NGOs.
Ja, naja, also ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das diese kleine Anfrage, ob das eher so von der allgemeinen Inkompetenz der CDU ablenken soll oder ob damit wirklich was erreicht werden sollte. Und genau, ich würde sagen, dass vielleicht so Dreistigkeit nie, also dass es immer noch eine höhere Dreistigkeit geben kann und die eben nie ausgeschöpft ist und quasi sogar so Sachen, die wirklich teilweise von manchen NGOs als Angriff auf die Demokratie gesehen werden, dann total runtergespielt werden und als legitim dargestellt werden.
Fanny van Dan mit Fahne im RDL-Wochenrückblick, dem Wochenrückblick Radio Dreieckland. Ja, Ari, das war's schon wieder. Wir haben hier noch eine aktuelle Meldung, dass sich CDU, CSU, SPD und Grüne geeinigt haben auf die Verabschiedung eines Sondervermögens von jetzt 500 Milliarden Euro. Es gab wohl einen Kompromiss jetzt nach tagelangen, sehr intensiven Verhandlungen. Aber das ist ein Thema, was uns im Laufe der nächsten Woche in der aktuellen Redaktion bei Radio Dreieckland beschäftigen wird. Wir haben haben ja immer eine Morgensendung, eine Mittagssendung und eine Abendsendung. Da kann man unsere Redaktionsmitglieder auch hören. Mir bleibt jetzt erstmal nur Danke zu sagen. Schön, dass du da warst im RTL-Wochenrückblick.
Ja, danke dir, David.
Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kommst nochmal wieder. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, liebe Damen und Herren. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.